Woher kommt denn das innere und das äußere Wachstum in der Gemeinde oder in deiner persönlichen Beziehung zu Christus? Wie sieht das aus? Inneres und äußeres Wachstum. Ihr dürft gerne im Kopf dabei haben, dieses Bild, das ich vorhin erwähnt habe, der Baum, der da wächst. Über der Erdoberfläche sieht man den schönen Baum mit dem Stamm, Äste, Blätter. Unter der Erdoberfläche ein weit verzweigtes Wurzelwerk, das Wasser und damit auch Nährstoffe von ganz weit weg heranholt und den Baum nutzbar macht, damit er Kraft hat zum Wachstum. Wenn wir darüber nachdenken, wie das denn so ist mit dem persönlichen inneren und äußeren Wachstum, ich finde, da kommen einem fast automatisch immer dieselben Fragen und dieselben Stichworte in den Kopf. Mir geht das zum Beispiel so. Also eine davon ist, wie entfaltet Jesus eigentlich im Alltag seine Kraft in meinem, na sagen wir doch mal, überschaubaren und einigermaßen schwachen Leben? Wie geht das, dass die Kraft Gottes sich in meinem Leben entfaltet? Wie redet Gott der Herr durch den Heiligen Geist in meinen Alltag hinein? Was sind das für Momente, wo ich merke, hoppla, jetzt spricht Gott zu mir? Was sind das für Situationen, wo ich merke, ja, jetzt ist Gott am Werk? Höre ich wirklich das Reden Gottes? Oder bin ich in meinem Alltag so sehr beschäftigt mit den Dingen der Welt, dass ich kaum eine ruhige Minute habe, um wirklich zuzuhören, was Jesus in meinem Leben wichtig findet? Müsste Jesus schon mit dem großen Lautsprecher in mein Leben reinschreien, um meinen eigenen Lärm zu übertönen? Wie sieht's aus? Und wie schafft es dann der Heilige Geist, dass sich mein Leben verändert? Dass ich umgestaltet werde in das Ebenbild Jesu Christi? Dass man in meinem Leben ein Stück von Jesus erkennen kann. Wie geht denn das eigentlich? Wie findet das statt? Darf Jesus das bei mir, mich so verändern? Höre ich zu? Ist das mein Wunsch, mein Ziel, dass ich Jesus ähnlicher werde mit meinem Charakter, mit meinem Wesen? Darf er mich korrigieren? Darf Jesus mich herausfordern? Und mache ich das so ganz für mich alleine? Ist der Glaube so für mich Privatsache, Jesus und ich in meinem stillen Kämmerlein? Oder darf Jesus mich auch hinsenden zu den Menschen? Bin ich in Kontakt mit Menschen? Ihr merkt schon, alles in allem merkt man etwas von der alles bewegenden Kraft Gottes in meinem Leben. Merkt man da was von? Oder ist das alles bloß, ich sag mal, fromme Sprücheklopferei? Dazu haben wir gerade eben in der Schriftlesung dieses Wort gehört von Jesus. Er zog durch die Städte, lehrte in den Synagogen, predigte vom Reich Gottes, er heilte alle Krankheiten und Gebrechen bei den Leuten, die da zu sehen waren. Und dann, er hatte Mitleid mit den Menschen, als er sah, wie müde und wie erschöpft sie waren. Und ihr Lieben, im Griechischen dieses Wort, was da er hatte Mitleid für sie steht, das hat was zu tun damit, es drehte ihm die inneren Eingeweide rum. Okay? Das heißt, hier geht es um eine tiefe emotionale Betroffenheit. Das hat Jesus nicht kalt gelassen. Wann hat sie jetzt zum letzten Mal so richtig den Magen rumgedreht, als du eine schlimme Situation gesehen hast? Hat es dir überhaupt schon mal so dich so berührt? Das ist das Empfinden, das Jesus hatte, als er die Leute sah. Denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter, bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Ich finde, das ist ein ziemlich eigenartiges Bibelwort hier an der Stelle. Gucken wir nochmal drauf. Zuerst mal, es geht ums Reich Gottes. Soweit so gut. Jesus zieht überall durch die Lande, redet und predigt von der Gerechtigkeit, der Gnade, der Vergebung Gottes. Und als Zeichen für das herangekommene Reich Gottes werden überall die Leute von Jesus gesund gemacht. Das alleine ist ja schon bombastisch. Es heißt sogar, er heilte alle Krankheiten und alle Leiden. Wow. Allein dabei wäre ich schon mal gerne dabei gewesen. Aber das ist noch nicht alles. Es geht ja weiter. Der erste wichtige Punkt, der mir hier ins Auge sticht, was ist bitte mit der Müdigkeit? Habt ihr das gerade auch gehört? Sie waren müde und erschöpft. Er hatte Mitleid mit ihnen. Es drehte Jesus die Eingeweide rum, es drehte ihm das Herz rum. Also das ist nicht nur so ein oberflächlich dahergesagtes herzliches Beileid, auch Pünktchen, 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 nee. Sondern da ist echte tiefe Anteilnahme. Echtes Ergriffensein. Ich könnte mir vorstellen, dass es Jesus auch zu Tränen gerührt hat. Und das Mitleid von Jesus bezieht sich gar nicht mal nur so sehr auf die körperlichen Leiden, die eine eigene Bedeutung haben, so schlimm die auch sind. Ich sag's mal salopp, die waren ja alle vorab schon von ihm geheilt worden, die körperlichen Dinge, okay? Hier geht es um dieses müde und erschöpft sein der Menschen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Es hat Jesus gepackt, dass das Volk Israel so müde und erschöpft und so richtungslos umherirrt. Ist das nicht eine eigenartige Diagnose? Eine sehr eigenartige Erschöpfung ist das. Wovon sind denn die Leute bitteschön so wahnsinnig erschöpft? Wovon sind die so erschöpft? Was ist da los? Müde und erschöpft. Was macht man denn, wenn man müde und erschöpft ist? Ein Mittagsschlaf? Ein Energy-Drink trinken? Red Bull? Eine Dose, zwei Dosen, drei Dosen, wenn es sein muss? Traubenzucker essen? Füße hochlegen, Pause machen? Einen noch längeren Mittagsschlaf machen? Warm duschen und früh ins Bett gehen? Frage, hilft das? Kommt drauf an. Wenn man sich körperlich arbeitend kräftig verausgabt hat, ist es sicherlich gut, ordentlich Pause zu machen, gut zu frühstücken, gut zu Abend zu essen und bei Zeiten zu Bett zu gehen. Ja, das erholt einen. Gute Idee. Aber Jesus redet offensichtlich von etwas ganz anderem. Sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was ist das denn bitte für eine komische Art von Erschöpfung? Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was ist da passiert? Offensichtlich irren diese Menschen in ihrem Leben umher, ohne rechtes Ziel, ohne eine bestimmte Richtung, womöglich auch schutzlos, allen erdenklichen Gefahren des Lebens ausgeliefert und womöglich auch schon zu Schaden gekommen. Zweiter Punkt, was ist denn das Gegenmittel? Ich finde, Jesus gibt einen ziemlich komischen Tipp, um dieser Situation von Müdigkeit und Abgeschlagenheit zu begegnen. Vers 37, Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Okay? Angesichts der müden, erschöpften und ausgelaugten Leute, die Jesus zutiefst in der Seele wehtun, redet Jesus dennoch nicht von Pause machen, Füße hochlegen, Urlaub machen, die Seele baumeln lassen oder das Leben einfach ein bisschen langsamer angehen lassen. Weit gefehlt. Jesus wählt ein ganz anderes Gegenmittel. Er begegnet der Müdigkeit nicht mit Ruhe oder Pause machen, sondern mit einer neuen, diesmal mit einer ganz anderen Arbeit. Ich weiß, für alle Mühseligen und Müden und Erschöpften ist das jetzt vielleicht ein bisschen eine Schreckensnachricht, die ich euch hier präsentiere. Und er denkt zum Stillen, meine Güte, Pastor, das kann doch jetzt echt nicht dein Ernst sein. Wir sind doch eh schon müde gearbeitet in der Gemeinde. Und jetzt sollen wir noch mehr und noch doller weiterarbeiten? Nee. Also alles, was recht ist, irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und dieser Punkt ist jetzt erreicht, ich kann nicht mehr. Vielleicht empfindet ja der ein oder andere so. Ihr Lieben, Entwarnung. Dies Bibelwort zeigt uns den Weg aus dieser Krise heraus. Ja, alles fängt wirklich an mit diesem Satz: Sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, das müssen wir zuerst hören. Wenn es also das Problem der Erschöpften ist, dass sie keinen Hirten haben, dann liegt die Rettung darin, dass sie wieder zurückgehen zum Hirten, oder? Dass sie den Hirten wieder finden, dass sie merken, wo ist der eigentlich? Da muss ich doch hin als Schäfchen, oder? Natürlich kann man hier wirklich eine Menge nachdenken, sich das Hirn zermartern und auch sicherlich in tiefe Selbstzweifel geraten. Man stellt sich da eine Menge Fragen. Habe ich den Hirten einfach aus den Augen verloren? Wenn Jesus der gute Hirte ist, habe ich den Blick auf ihn irgendwie verloren? Wie kann das sein? Wie ist mir das passiert? Ich habe es gar nicht gemerkt. Aus irgendwelchen blöden Gründen habe ich ihn nicht mehr im Blick gehabt. Ist ja ein Ding. Der Kontakt ist irgendwie abgerissen. Wie konnte mir das passieren? Oder vielleicht bin ich ja auch von dem Hirten ein Stück weggelaufen. Ihr wisst doch, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner und ne? Da geht man dann gerne mal gucken. Nicht da, wo der Hirte ist, nee, da hinterm Zaun. Kann passieren. Vielleicht habe ich mich kurzfristig vom Hirten losgemacht. Bin mal alleine eine Runde gelaufen, ganz nach eigenem Geschmack, weil ich das ständige Hören müssen irgendwie auch nicht so cool fand. Ja, und dann? Oder bin ich dem guten Hirten überhaupt schon mal begegnet? Oder bin ich sowieso immer mehr so der eigenen Nase nachgelaufen, weil ich ja ein selbstbewusster Mensch bin? Ich weiß schon, was gut ist für mich. Ja. Ohne dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass es ja auch noch einen Hirten geben könnte, der wirklich gut wäre für mich als Schäfchen. Alles das kann einem passieren. Und ihr merkt schon, hier gibt es jede Menge Platz für tiefschürfende Gedanken, auch dafür, dass man ein richtig schlechtes Gewissen entwickeln kann. Aber das ist noch nicht alles. Mein Empfinden ist, dass an dieser Stelle vor allem eines zu finden ist, nämlich eine enorme Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Denn zum Schluss ist es ganz egal, ob man nun berechtigt oder unberechtigt ein schlechtes Gewissen hat oder wie auch immer man den Kontakt zum Hirten verloren hat. Hey, zum Schluss kommt raus, der Kontakt ist abgerissen, oder? Warum? Tja. Was bleibt? Offensichtlich ist das eigene Leben irgendwie zu Schaden gekommen. Müde und erschöpft zu sein, ist ja auch eine Art von zu Schade gekommen zu sein. Und was dann bleibt, ist Müdigkeit und Erschöpfung. Und wie man es auch immer dreht und wendet, man kommt zum Schluss bei diesem Thema dann doch bei dem einen Punkt raus, nämlich der Hirte ist wichtig. Okay, der Hirte ist wichtig. Den braucht man. Und übertragen heißt das, wenn du in deinem Leben müde und ausgepowert geworden bist und richtungslos, wie so ein Schaf, das keinen Hirten hat, dann ist das Gegenmittel nicht, dass du dich zusammenreißt und nicht rumjammerst und bitteschön gefälligst deine Aufgaben erledigst und dann noch eine Extraschicht einlegst. Nee, das ist nicht das Gegenmittel, sondern dann ist das Gegenmittel, dass du wieder in die Nähe des Hirten kommst. Das ist der Punkt. Auf Hörweite, Blickkontakt halten. Da ist vorne, wo der Hirte ist. Und dann kann man dem Hirten nämlich auch nachfolgen. Wenn man weiß, wo der ist, so ungefähr, wenn dann die Richtung stimmt, dann wird es besser. Ihr merkt schon, wir denken bei diesem Text zu Recht an das Gleichnis vom guten Hirten aus dem Johannesevangelium natürlich, wo Jesus sich selbst als den guten Hirten beschreibt. Es können aber auch die Hirten des Volks gemeint sein. Also die geistlichen Leiter, die geistlichen Autoritäten, die ihre Aufgabe nicht wahrgenommen haben oder dem man nicht gefolgt ist, was auch immer. Es geht vor allen Dingen aber darum, bei denjenigen, die abgekämpft und hilflos im Kreis laufen oder die vor Erschöpfung am Boden liegen, nicht auch noch hinterherzutreten und ihnen dann noch ein extra schlechtes Gewissen zu machen. Was sie doch für glaubensschwache und elende Christenmenschen sind. Nein, so bitte nicht. Hier dürfen wir das schlichte Jesuswort aus Matthäus 11 zur Anwendung bringen. Und da sagt Jesus ganz deutlich, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist das Wort zur Stunde. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wisst ihr, es ist auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, im Detail rauszutüfteln, warum jemand so schwach und so ausgelaucht geworden ist. Ich glaube, das ist zum Schluss gar nicht so entscheidend. Dafür gibt es sowieso tausend und eine Gründe, warum jemand müde und ausgelaugt worden ist. Natürlich doch. Und es wird vermutlich ein ganzes Bündel von Situationen zusammengekommen sind, warum es ausgerechnet so geworden ist. Ja, sicher doch. Und dann? Wichtig ist doch das eine. Sieh zu, dass du wieder in eine enge Verbindung zu dem guten Hirten kommst. Das ist der Punkt. Geh zu ihm, ruf um Hilfe, vertrau dich ihm neu an. Wenn es sein muss, ruf laut nach Jesus. Lass dich von ihm gesund pflegen. Denn da, wo der Hirte ist, ist vorne. Und da, wo du bei dem guten Hirten bist, geht's dir gut. Weil er dich in seiner Obhut hat, nach dir guckt, dich pflegt, für dich da ist, dich beschützt. Ihr Lieben, das ist der erste Teil dieses Bibelwortes. Dieses Wort hat aber zwei Ebenen, habt ihr gemerkt, ja? Es geht weiter mit den Worten, wo Jesus spricht zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das finde ich auch sehr wichtig an der Stelle. Jesus greift hier nämlich ein anderes Bild auf und animiert seine Jünger zur Mitarbeit in der Ernte. Meines Erachtens sind diese beiden Bilder nämlich miteinander verknüpft. Jesu Aufgabe ist es nun, das Volk, sein Volk, zu weiden, weil er der gute Hirte ist. Dafür braucht er wiederum Mitarbeiter, Mithirten. Und um dies seinen Jüngern deutlich zu machen, verwendet er das Bild von der Ernte. Im Gleichniswort geht es um das Einbringen einer gigantisch großen Ernte. Und worin besteht die Ernte? Die Ernte, das ist das Volk Gottes. Das sind die Menschen, die zum Volk Gottes dazugehören und die in Zukunft noch dazugehören werden, die Teil des Volkes Gottes werden sollen. Dazu sind auch die Menschen gemeint, die bisher noch keine Verbindung zum guten Hirten haben, die aber dazugehören sollen. Und auch die Menschen sind gemeint, die im Moment vielleicht müde und erschöpft sind. Die gehören auch dazu. Und darum ist auch ganz klar, dass das Einbringen der großen Ernte alleine mit den vorhandenen Leuten gar nicht geht. Das sind viel zu wenige, das reicht gar nicht. Und der Appell heißt nicht etwa, okay Leute, wir sind knapp dran, wir sind mit dem Personal etwas unterbesetzt, deshalb müssen wir jetzt alle nochmal so richtig reinhauen, ranklotzen, nochmal Vollgas geben, eine Extraschicht einlegen, ihr wisst schon, was kommt. Nee, das sagt Jesus gerade nicht. Keine Extraschicht einlegen, keine Überstunden machen, sondern neue Mitarbeiter in die Ernte senden. Das ist der Punkt. Jeder, der im Krankenhaus arbeitet, wünscht sich, dass genau das geschieht, dass der Pflegenotstand behoben wird. Richtig, oder? Hast vorgesehen, 10 Mitarbeitende auf Station, aber es sind nur 6 da, von denen sind 3 krank und die 40 Betten auf Station sind mit 50 Leuten belegt. Kennt ihr das? Wahrscheinlich ist das so. Ja. Also überarbeitet man sich. Das soll aber nicht geschehen im Reich Gottes, sondern bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter in die Ernte sendet. Darum geht es. Was heißt das für uns als Gemeinde? Ja, wir haben bestimmt einige unter uns, die müde sind und die erschöpft sind. Müde in ihrem Christsein, müde auch geworden in der Gemeindearbeit. Ja, vielleicht ist uns auch die Perspektive abhandengekommen. Wofür ist das alles gut? Wo soll das hinführen? Bringt das irgendwas? Mich erinnert das, dass es eine starke Ähnlichkeit hat mit den Worten, die Jesus hier verwendet. Es sind Schafe, die keinen Hirten haben. Sie laufen durch die Gegend. Sie tun dies, sie tun das, sie gucken rechts, sie gucken links. Aber irgendwie fehlt die Gesamtrichtung. Das ist das, wofür normalerweise der Hirte sorgt. Vielleicht fehlt aber auch der Schutz des Hirten, kann ja sein. Deshalb sind sie womöglich zu Schaden gekommen, sind verletzt worden, haben einfach Mühe, nach vorne zu kommen. Das heißt noch gar nicht mal, dass da jemand großartig vom Glauben abgefallen ist. Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht sieht jemand aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Oder jemand hat sich verlaufen. Oder jemand hat sich verrannt. Oder jemand hat einfach im Trubel des Lebens den Blickkontakt zu Jesus als dem guten Hirten verloren. Ihr Lieben, dann gibt es nur eins. Zurück zum guten Hirten, zurück zu Jesus. Und was auch dazu gehört, wir bitten den Herrn der Ernte, nämlich Jesus, dass er noch mehr Arbeiter aussende in die Ernte. Ich finde das eine große Ermutigung, dass wir dafür ernsthaft beten können. Nämlich, dass wir merken, hey, wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen einfach mehr Leute. Offensichtlich gibt Jesus uns hier einen Freifahrtschein, für mehr Leute zu beten. Ist das eine gute Nachricht? Ich finde ja. Also ich für meinen Teil möchte das gerne machen. Dafür beten, dass Jesus uns mehr Leute schenkt. Die sich mühen um die große Ernte. Wisst ihr, Erntearbeit ist eine super Arbeit. Weil in dem Moment, wo man da die Ackerfeldfrucht einholt, das ist der Punkt, worum es eigentlich geht bei der ganzen Landwirtschaft, oder? Die Frucht ist das Entscheidende, die ist wichtig. Und deshalb ist auch die Ernte, dass die Menschen, die zum Reich Gottes gehören, das ist der eigentliche Punkt, um den es bei Jesus geht. Weil die Menschen ihm am Herzen liegen, weil du, Jesus, am Herzen liegst. Und darum möchte ich jetzt einfach nochmal dafür beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du unser guter Hirte bist, dass du für uns da bist, Und wir merken, dass der ein oder andere wirklich müde und erschöpft ist. Warum auch immer das so gekommen ist. Herr, und wir klagen dir diese Müdigkeit, das Erschöpftsein. Erbarme dich darüber, Herr. Hilf uns neu, den Blick zu heben auf dich, von dir unsere Hilfe zu erbitten und zu erwarten und auch zu empfangen. Und über all dem bitten wir, Herr, dass du noch mehr Arbeiter in deine Ernte schickst, auch für uns als Gemeinde. Dass wir Verstärkung bekommen, dass da mehr Leute sind, die sich diesem Ruf anschließen und die sich mit einbringen, um der Menschen willen, die du zu dir rufst. Amen.